Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG.
Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Unser heutiger Podcast ist der dritte einer Serie über die Berichterstattungspflichten aus den Umweltstandards zur EU-CSR-Richtlinie und der zweite, in dem es um den Standard E1 Klimawandel geht. Im ersten Podcast zum Standard E1 haben wir uns mit den Angabepflichten bis hin zur verbindlichen Angabepflicht E1.1 beschäftigt. Diese ist verbindlich, weil sie zum Thema Strategien, Ziele und Maßnahmen gehört, genauso wie die folgenden Angabepflichten E1.2 bis E1.4. Fangen wir also an mit E1.2. Diese Angabepflicht verpflichtet zur Angabe der Strategien, mit denen ein Unternehmen seine wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen angehen will. Dabei wird auf die Mindestangabepflicht MDRP aus dem Standard 2 verwiesen. Außerdem wird die Angabe gefordert, inwieweit Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Energieeffizienz, Einsatz erneuerbarer Energien und sonstige Bereiche in der Strategie berücksichtigt werden. Die Angabepflicht E1.3 umfasst die Maßnahmen und Mittel in Zusammenhang mit den Klimastrategien und verweist dabei auf die Mindestangabepflichten MDRA aus dem Standard 2. Dabei ist nach Anwendungsanforderung 21 zu erläutern, inwieweit die Fähigkeit zur Durchführung der Maßnahmen von der Verfügbarkeit von Finanzmitteln abhängt. Und die Angabepflicht E1.4 fordert die Angabe der Ziele im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel und verweist auf die Mindestangabepflichten MDRT aus dem Standard 2. Anzugeben ist weiterhin, ob das Unternehmen Treibhausgasemissionsreduktionsziele festgelegt hat. Und wenn ja, sind diese Emissionsziele in den Kategorien Scope 1, 2 und 3 anzugeben. Außerdem ist anzugeben, ob die Ziele mit der Begrenzung der Erderwärmung vereinbar sind. So, da sind jetzt wieder zwei Begriffe aufgetaucht, die vielleicht die Nicht-Experten nicht kennen. Erstes Stichwort, Angabe, ob die Ziele mit der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius vereinbar sind. Man spricht da auch von wissenschaftsbasierten Zielen und in ESS E1 steht auch, dass die Angabe gemacht werden muss, ob die Treibhausgasemissionsreduktionsziele auf schlüssigen wissenschaftlichen Konzepten beruhen oder nicht, gibt aber nicht vor, was ein schlüssiges wissenschaftliches Konzept wäre. Es gibt verschiedene Szenarien, auch vom IPCC, mit welchen Emissionsentwicklungen das Ziel des Pariser Übereinkommens noch einzuhalten wäre. Allerdings ist die Verteilung des verbleibenden Treibhausgas-Budget, wie man das gerne nennt, das heißt die mit der Zielerreichung kompatiblen THG-Emissionen, eine komplexe und politisch höchst umstrittene Frage. Aber die EU hat ja als ihren Beitrag Reduktionsziele und Netto-Treibhausgas-Neutralität bis 2050, Deutschland bis 2045 festgelegt. Daran kann man sich orientieren. Oder man nutzt eine Hilfestellung. Diese findet man zum Beispiel bei der Science-Based Targets Initiative. Die finden Sie im Internet unter sciencebasedtargets.org oder zum Beispiel im Pathway to Paris Transformationstool. Das finden Sie auch im Internet unter pathwaystoparis.com. Ja, und der zweite Begriff, den ich erläutern möchte, sind die THG-Emissionskategorien Scope 1, 2 und 3. Die gehen auf den Corporate Standard des Greenhouse-Gas-Protokolls zurück. Das ist eine 1998 auf Initiative des World Resources Institutes und des World Business Council for Sustainable Development festgelegter Rahmen für die Berechnung von Treibhausgasen, den Greenhouse-Gases im Englischen. Und dort wurde diese Kategorisierung eingeführt, vor allem um direkte und indirekte Emissionen unterscheiden zu können, sodass Emissionen im selben Geltungsbereich nicht von mehreren Unternehmen erfasst werden. Scope 1 Emissionen sind direkte Emissionen des Unternehmens, zum Beispiel Emissionen aus der Verbrennung von Erdgas oder Treibstoffen, Leckagen von Kältemitteln und so weiter. Und Scope 2 und Scope 3 Emissionen sind indirekte Emissionen, entstehen also infolge der Geschäftstätigkeit, aber durch Emissionsquellen, die anderen gehören bzw. von anderen kontrolliert werden. Die Scope 2 Emissionen stammen aus eingekaufter Energie, die außerhalb des Unternehmens erzeugt wird, zum Beispiel die Emissionen aus der Erzeugung von Strom oder Fernwärme, die von einem Versorgungsunternehmen eingekauft werden. Die Emissionen von im Unternehmen selbst, zum Beispiel in einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage stattfindenden Stromerzeugung, wären dagegen Scope 1 Emissionen. Und alle anderen entlang der Wertschöpfungskette entstehenden Emissionen sind Scope 3 Emissionen. Ja, die weiteren Informationen sind nur im Fall ihrer Wesentlichkeit anzugeben. Da haben wir noch die Angabepflichten E1.5 bis E1.9. Dabei gibt es natürlich zwischen der ursprünglichen doppelten Wesentlichkeit und der Bewertung der Wesentlichkeit von Informationen logische Zusammenhänge. Wenn also ein Unternehmen, das den Klimawandel aufgrund seiner großen Auswirkungen auf den Klimawandel als wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekt bewertet hat, wird kaum plausibel begründen können, warum Informationen über seine Treibhausgasemissionen nicht wesentlich für das Verständnis der Nachhaltigkeitserklärung sein sollten. Ja, die Angabepflicht E1.5 fordert Angaben über Energieverbrauch und Energiemix, zum Beispiel zum Gesamtenergieverbrauch, aufgeschlüsselt nach Verbrauch aus fossilen, nuklearen oder erneuerbaren Quellen. Die Angabepflicht E1.6 über die Treibhausgas-Bruttoemissionen der Kategorien 1, 2 und 3 sowie der Gesamtemissionen. Da gibt es eine Übergangsregelung. Scope 3 Emissionen können im ersten Jahr von Unternehmen bis 750 Mitarbeitern weggelassen werden. Das ist übrigens so einer der Punkte, Angabepflicht über indirekte Emissionen, die dazu führen, dass in der Praxis auch viele Unternehmen von der CSR-Richtlinie betroffen sind, die gar nicht selber Bericht erstatten müssen. Denn berichterstattungspflichtige Unternehmen versuchen, die erforderlichen Informationen über Fragebögen und Portale zum Beispiel von ihren Lieferanten zu erhalten. Trotzdem ist es nicht ganz einfach, insbesondere Informationen über die Scope 3 Emissionen zu finden, die nicht direkt zugänglich sind mitunter. Aber es gibt zum Beispiel öffentlich zugängliche Datenbanken, die man nutzen kann. Bewährt hat sich zum Beispiel die kostenlos zugängliche Datenbank ProBas beim Umweltbundesamt oder die kostenpflichtige Datenbank EcoInvent. Bei Angabe der Scope 2 Emissionen gibt es zwei gebräuchliche Methoden, die Markt- und die standortbasierte Methode. Marktbasierte Methode heißt, man arbeitet mit den Werten, die einem der Lieferant angibt. Geht ja um die Emissionen aus der Energieerzeugung. Die standortbasierte Methode heißt, man arbeitet mit den durchschnittlichen Werten am Standort, zum Beispiel in Deutschland mit den Emissionswerten, die bei der durchschnittlichen Stromerzeugung in Deutschland entstehen. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, man muss sich aber gar nicht entscheiden. Der Standard E1 fordert die Angabe beider Werte. Ja, werfen wir noch einen Blick auf die letzten Angabepflichten im Standard oder in der Anforderung E1.7 geht es um den Abbau von Treibhausgasen und Projekte zur Verringerung von Treibhausgasen, finanziert über CO2-Gutschriften. CO2-Gutschriften sind übertrag- und handelbare Instrumente, mit denen man eine Tonne CO2-Treibhausgasreduktion oder Entnahmen nachweisen kann. E1.8 fordert Informationen über eine eventuell vorhandene interne CO2-Bepreisung und E1.9 über die erwarteten finanziellen Auswirkungen wesentlicher physischer Risiken und Übergangsrisiken sowie potenzieller klimabezogener Chancen. das war's zum Standard E1. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.